Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt.
Ein letztes Mal in der Ära Vornamm am Theater Heilbronn. Die Spielzeit-Pressekonferenz, in der das neue Programm vorgestellt wird und die schöne Neuauflage vom Spielzeit-Vorschaubuch, das sich alle Interessierten einfach vom Stapel weg mitnehmen dürfen. Manche sammeln es ja schon seit Jahren. Nach 18 Jahren, da denkt man doch gleich an Volljährigkeit, beendet Axel Vornamm im Sommer 2026 seine Intendantentätigkeit am Haus am Berliner Platz. Doch bis dahin gibt es so viele Pläne, dass für Abschiedsschmerz noch gar kein Platz ist. Auch in dieser Saison wird es wieder viele Inszenierungen geben, die sich am Puls der Zeit bewegen. Politisches Theater ist das Anliegen des Intendanten oder, um mit Novalis zu sprechen, die tätige Reflexion des Menschen über sich selbst. Es gilt, neue Welten zu entdecken, zu erobern, mutig, spielerisch, grenzenlos und radikal. Axel Vornamm sieht die Welt am Scheideweg.
Wo man dann sagt, dass dieser Sturm, und das finde ich ein tolles Bild, der uns vorantreibt und anscheinend immer weiter vom Paradies forttreibt, also von dem, was man mal als Ideal formuliert hat, dass wir diesen Sturm den Fortschritt nennen. Und da sind natürlich große Fragezeichen zu setzen, ob das, was wir wirklich als Fortschritt beschreiben oder beschrieben kriegen, ob das wirklich ein Fortschritt ist oder ob es nicht eine Besinnung braucht auf andere Dinge, wo man nochmal das alles, was wir sozusagen mitbekommen, kommen als Werte oder als das, was sozusagen gesellschaftliche Normen sind, ob die wirklich in dieser Zeit noch vernünftig sind.
Diese Folge der Hörbühne möchte Sie informieren und auch ein wenig vorbereiten auf das, was da im nächsten Jahr auf dem Programm steht. Dazu habe ich mit allen Verantwortlichen gesprochen, mit den drei Dramaturginnen, der Leiterin des Jungen Theaters und natürlich mit dem Intendanten. Mein Name ist Katja Schlonski. Ich begrüße Sie sehr herzlich zum letzten Podcast der laufenden Saison. In insgesamt 29 Inszenierungen sollen alte Welten untersucht, neue Welten kreiert und Utopien entworfen werden. Das Motto für die Spielzeit stammt von Walter Ludin, einem Schweizer Theologen, Journalisten und Buchautor. Und es eröffnet Hoffnungsräume. Malen wir einen Engel an die Wand. Brauchen wir das mehr denn je in diesen Zeiten?
Naja, ich denke, in den Zeiten, wo wir also mehr über Disruptionen sprechen, über globale Verwerfungen und wirklich Veränderungsprozesse auf dieser Welt, die anscheinend alle nicht zum Besseren gereichen, ist es, glaube ich, umso notwendiger, dass man versucht, auch dem etwas anderes entgegenzusetzen. Also, dass man versucht, innerhalb des Theaters wieder Denkräume, Fantasieräume aufzumachen, um etwas anderes dagegen zu setzen.
Alle Jahre wieder gerät es zum Spagat, den Spielplan zu bestücken, denn es gilt, viele Interessen zu berücksichtigen. Auch die Kurzweil soll neben dem politisch Anspruchsvollen bestehen.
Das sind ja auch wie in jedem Jahr also Stücke, die ganz unterschiedliche Genre bedienen, die ganz unterschiedliche Themen aufgreifen. Also von zerbrochenen Krug Kleist über Kraus, die letzten Tage der Menschheit, bis hin zu Nathan der Weise. Also wir haben ganz unterschiedliche Themenkomplexe, die alle auf ihre ganz eigene Art und Weise sich mit Welt beschäftigen und vielleicht auch dann im Publikum so etwas erzeugen wie ein Diskurs zwischen Bühne und Zuschauerraum, wo sich vielleicht etwas Neues ergibt oder etwas Neues denken lässt.
Jetzt hast du schon die Titel von einigen Inszenierungen genannt. Also es wird zwei Inszenierungen in der Regie von Axel Vornamm geben. Die eine leitet die Spielzeit ein und die andere rundet sie sozusagen nach hinten raus ab. Beides sind alte, bekannte Stücke. Der zerbrochene Krug von Heinrich von Kleist. Was hat den Ausschlag für diese Spielzeiteröffnung gegeben?
Naja, muss ich zugeben, das sind zwei Faktoren. Auf der einen Seite ist zerbrochener Krug auch Stoff in der Schule. Und das ist natürlich immer was Wunderbares, wenn wir dann so ein Stück aufgreifen und das über Theater auf eine ganz andere Art und Weise erzählen, als es möglicherweise in der Schule vermittelt wird. Ich sehe da oftmals eine große Diskrepanz zwischen dem, wie in der Schule mit einem klassischen Stoff umgegangen wird und wie wir das im Theater machen, wo wir als Theater immer sagen, wir erzählen da eher eine zeitgenössische Geschichte oder eine Geschichte, die auch was mit uns zu tun hat und das nicht als Gegenstand einer Untersuchung betrachten, also das Stück. Und das ist halt für uns ganz wesentlich. Und da haben wir natürlich es mit Figuren zu tun, die auf der einen Seite mit Adam jemanden haben, der also völlig korrupt ist und sozusagen dieses System, in dem er lebt, so benutzt, wie es zu seinem eigenen Vorteil gereicht. Also zum Teil mit sehr autoritären Zügen, zum Teil also Züge, die sozusagen auf eine sehr korrupte Gesellschaft schließen lassen, wo jeder nur seinen eigenen Vorteil versucht zu erringen. Und das sind ja auch durchaus Dinge, die man jetzt beobachten kann. Also, und einer relativ hilflosen beim Krug Dorfbevölkerung, die dem ausgesetzt ist und die wenig entgegenzusetzen hat. Das ist hochamüsant und das hat Kleist, glaube ich, mit einem wunderbar genauen Blick beobachtet. Und das geht manchmal, hat das fast geradezu groteske Züge, wenn man sich diese Figuren anschaut.
Wir schauen gleich nach ganz hinten. 18 Jahre später sehen wir Nathan der Weise von Lessing noch einmal. Es wurde damals zu Beginn der Ära-Vornamen ja inszeniert von Alejandro Quintana, diesmal von dir. Warum dieses Stück?
Naja, das hat einen ganz pragmatischen Grund. Also auf der einen Seite haben wir ja nicht umsonst mit Nathan der Weise angefangen, die Spielzeit zu eröffnen, weil das natürlich gerade ein Stoff ist, wo man darum ringt, wie man sozusagen zu einem friedlichen Miteinander von Kulturen, von Weltanschauungen, von Gesellschaften kommt. Das war vor 18 Jahren spannend und das wird jetzt auch nochmal ganz anders, auf eine ganz andere Art und Weise spannend sein. Ob ich dann noch diesen Optimismus mitleben kann in der Inszenierung, wie wir das vielleicht vor 18 Jahren, also in der Inszenierung von Alejandro gedacht haben, das wird sich weisen. Ich glaube, dass der Nathan bei mir insgesamt, glaube ich, ein viel zerstörterer und verzweifelter Mensch sein wird.
Übrigens wird die Saison im Großen Haus diesmal erst Ende Oktober beginnen, denn der Umbau der Bühnenmaschinerie erfordert bis dahin seine Zeit. Dann aber geht es Schlag auf Schlag. Die Bühne als Laboratorium der sozialen Fantasie in dieses Nachdenken darüber, was uns entzweit und was uns auf der anderen Seite auch zusammenhält. Wie reiht sich die zweite Premiere der neuen Spielzeit, Tennessee Williams Bühnenklassiker, in Station Sehnsucht am 1. November da ein? Chefdramaturgin Miriam Meuser, es wartet ja da auf dich auch eine weitere Zusammenarbeit mit Regisseur Elias Perich.
Ja, ich freue mich da sehr drüber, dass ich mit Elias Perich dieses Stück machen kann. Es ist ein Stück, was er unheimlich mag und es ist einfach ein zeitloser, moderner Klassiker. Das hat ja bei seinem Erscheinen Ende der 40er Jahre einen großen Skandal verursacht, weil Tennessee Williams eben mit einer der ersten ist, der so intime Dinge wie Traumata, wie Gewaltstrukturen, auch in intimen Beziehungen, wie Kämpfe zwischen den Geschlechtern, Kämpfe aber auch zwischen den sozialen Schichten in einer solchen Intensität auf die Bühne bringt, dass das die Gesellschaft damals erstmal geschockt hat. Ja, sowohl in den USA als auch in Großbritannien, wo es dann relativ schnell danach auch uraufgeführt wurde. Das haftet ihm bis heute an, würde ich sagen. Obwohl dieses Stück jetzt in so vielen unterschiedlichen Versionen schon auf die Bühne gekommen ist, so viele Interpretationen erfahren hat, dann ist es trotzdem immer wieder ein unglaublich ergreifender Text, wo man sich auch nicht auf die Seite irgendeiner der Figuren schlagen kann. Also den wird in ihrer Eigenart, in ihrem sozialen Status, in ihren psychischen Deformationen einfach Gerechtigkeit entgegengebracht. Und trotzdem zeigt es eben sozusagen eine intime Innensicht von Gesellschaft, die man, finde ich, immer wieder erzählen muss.
Lange vorbereitet wurde unter deiner Federführung auch wieder das Festival Science and Theatre. Vom 19. bis zum 23. November wird es stattfinden und dort wird dann auch das Gewinnerstück des letzten Autorenwettbewerbs, Die letzte Nacht der Welt von Laurent Godet, seine deutschsprachige Erstaufführung erleben. Da geht es um die Abschaffung des Schlafs. Regisseur ist einmal mehr Elias Perich.
Also es geht sozusagen um eine politische Kampagne, die von Europa aus weltumspannend geworden ist, dass man ja den Schlaf abschaffen möchte. Das soll funktionieren durch ein Medikament, das einen dazu in die Lage versetzt, nur noch 45 Minuten zu schlafen. Und diesen Schlaf kann man sich dann auf dem Tag verteilen, wo man will. Das heißt, die Welt ist dann in der Lage, rund um die Uhr zu produzieren. Der Kapitalismus kann sozusagen vollständig reüssieren. Das ist die Grundidee von Laurent Godet. Das klingt erstmal sehr Science-Fiction-mäßig, wenn man das so hört. Es ist aber gar nicht so absurd, weil es sind natürlich im letzten Jahrhundert schon eine ganze Reihe von Drogen entwickelt worden, die genau das ermöglichen. Die werden vor allem beim Militär eingesetzt. Das heißt, so weit entfernt sind wir davon eigentlich gar nicht, auch wenn man sich die Fantasien sozusagen kapitalistischer Tycoone anguckt. Auf der anderen Seite versucht Laurent Godet natürlich, sich anzuschauen, was passiert eigentlich mit dem Menschen, aber eben auch nicht nur mit dem Menschen, was passiert mit der Welt, was passiert mit der Natur, wenn wir sozusagen unsere Produktionsweise so universalisieren, dass es eigentlich gar keine Pause mehr davon gibt. Also er zeigt eine Welt, die eigentlich langsam verbrennt, und versucht im Gegenzug auch eine Utopie zu generieren, wie wir mag jetzt erstmal sehr banal klingen, aber wie wir uns vielleicht aus dieser Fantasie das immer mehr, immer weiter, immer höher auch wieder ein bisschen verabschieden könnten und was es dafür bräuchte, was ich total spannend finde.
Was hat das Festival ansonsten noch alles zu bieten? Also es wird auch wieder einen Dramenwettbewerb geben.
Das Gewinnerstück wird dann in der laufenden Spielzeit aufgeführt. Ich nehme an, die Premiere wird so Ende Mai, Anfang Juni liegen. Ja, was ist sonst noch geboten? Ich werde noch nicht so viel verraten, weil das vollständige Programm werden wir erst im September veröffentlichen. Aber was ich schon mal sagen kann, ist, dass wir noch eine zweite Premiere haben im Abendspielplan Box, aber auch fürs junge Theater. Das ist ein Stück, das kann man sozusagen auf beiden Ebenen spielen, für Erwachsene und für Kinder und Jugendliche. Und da handelt es sich auch um einen Preisträger des letzten Festivals oder des letzten Dramenwettbewerbs Science in Theater, nämlich das Stück, das damals den zweiten Preis und den Publikumspreis bekommen hat von Roman Eich, Häufig gestellte Fragen zum Fortbestand der Menschheit, was ein ganz anderer Text ist, der aber auf eine ganz beeindruckende Art und Weise und mit sehr viel Humor davon erzählt, dass sich eine KI selbstständig macht, auf den Mars wandert, dort eine sogenannte Dyson-Sphäre einrichtet, also ein riesiges Universum aus Solarpanelen, was langsam der Erde das Licht entzieht und dadurch also die Menschheit dem Untergang weiht.
Das also im Abendspielplan der Box. Mittlerweile gibt es auch dafür wieder viele Fans.
Ja, der Abendspielplan in der Box hat sich bewährt, finde ich. Das ist ein besonderes Format. Wir haben das ja vor einigen Spielzeiten wieder eingeführt als Reminiszenz an die alten Kammerspiele, weil uns eben eine Bühne gefehlt hat, wo wir auch Kammerspiele zeigen können, für die sich eben all die anderen Bühnen, die wir haben, nicht so richtig eignen, wo man eine gewisse Intimität braucht und eine gewisse Nähe zum Publikum. Ich finde das ganz interessant, was da passiert. Also wir haben ja in der vergangenen Spielzeit Nach dem Ende gespielt von Dennis Kelly. Und da hat sich gezeigt, dass wir da vor allen Dingen auch ein junges Publikum ansprechen. Ein jüngeres Publikum, das auch spontan kommt. Insofern ist es durchaus ein Format, was wir gerne weiterführen und eben uns auch ermöglicht, besondere Stücke zu zeigen. So wie die Stückentwicklung Pershing, die sich mit der Stadtgeschichte beschäftigt und im 40. Jahrestag des Pershing-Unglücks auf der Heilbronner Waldheide. Wir werden aber in der nächsten Spielzeit auch die Adaption von Thomas Manns Mario und der Zauberer wieder zeigen, die auch für Schulen im Programm ist, aber eben auch im Abendspielplan. Und die auch eben eine ganz besondere Form zulässt, eine intime Erzählform, wo die Schauspieler in ganz viele verschiedene Rollen schlüpfen, was sich auch, finde ich, beim Abendpublikum sehr bewährt hat.
Häufig gestellte Fragen wird übrigens die Leiterin des Jungen Theaters, Nicole Buhr, in Szene setzen. Auch weitere Regien übernimmt sie. Ich habe mit ihr über das gesamte Boxprogramm gesprochen. Ihr leistet ja seit Jahren den Spagat, dass ihr die unterschiedlichsten Generationen bedient. Also von den ganz Kleinen bis hin zu den fast Erwachsenen oder Erwachsenen. Dafür spricht auch das neue Programm jetzt wieder. Zunächst mal, es wird auch etliche Wiederaufnahmen geben. Also ihr habt euch entschieden, doch einige Produktionen wieder aufzunehmen.
Genau, also an erster Stelle erstmal unser Dauerbrenner, beliebt bei Jung und Alt, Patterson und Findus. Das nehmen wir erstmal wieder auf, bevor es dann noch eine Fortsetzung gibt. Dann nehmen wir auf aus dem quasi Box-Abendspielplan Mario und der Zauberer von Thomas Mann. Dann nehmen wir 35 Kilo Hoffnung wieder auf und Geschichte eines Nein, das gerade sehr, sehr erfolgreich läuft, sehr gut ankommt, auch generationsübergreifend. Und dann nehmen wir tatsächlich eine Produktion wieder auf von letzter Spielzeit, nämlich Wolkenrotz von Vera Schindler. Damit beschließen wir am Ende nochmal unsere Zeit.
Eine Uraufführung steht gleich Anfang Oktober an, und zwar mit der Dramatisierung des Romanstoffs Der Marquisenmann von Jan Weiler. Wo liegt für dich der Reiz des Stücks?
Ja, der Reiz ist, dass es tatsächlich eine Vater-Tochter-Geschichte ist. Und wie Jan Weiler auch gesagt hat, was wissen wir eigentlich über unsere Eltern? Und die 15-jährige Kim kennt ihren leiblichen Vater tatsächlich nicht. Er hat sie und ihre Mutter verlassen, als sie 2 war. Und man lernt dann nach und nach die Geschichte eben kennen. Kim wächst mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater und ihrem Halbbruder auf und fühlt sich sehr als Außenseiterin dieser Familie, was sie auch in die Situation bringt, dass sie dann so eine typische Schulversagerin wird. Und als dann auch noch ein Unfall passiert, wird sie sozusagen für den Sommer zu ihrem leiblichen Vater abgeschoben. In ihrer Stieffamilie, sage ich mal, ist sie sehr materiell begütert aufgewachsen, eigentlich schon sehr, sehr, sehr wohlhabend. Und jetzt kommt sie zu ihrem leiblichen Vater ins Industriegebiet am Rhein-Herne-Kanal. Und der lebt in einer Lagerhalle und arbeitet als Hausierer, vertickt Markisen aus alten DDR-Beständen. Und das Bild, was sie immer von ihrem Vater hatte, wird sofort in Luft aufgelöst. Ein schmächtiger Mann und dann auch noch unter solchen Bedingungen lebend. Und sowohl materiell lernt sie eben kennen, dass man auch ohne eben diesen Wohlstand leben kann. Und dann lernt sie auch mehr und mehr ihren Vater kennen, merkt, die sind sich ziemlich ähnlich. Und über diesen Sommer hinweg merkt sie eben, am Rhein-Herne-Kanal kann es schöner sein als in Miami. Dadurch reflektiert sie viel über sich selber und lernt eben ihren Vater kennen und dann auch noch die Familiengeschichte ihrer Eltern, was im Prinzip eine Wende-Nach-Wende-Geschichte ist. Und das ist ein sehr, sehr spannender Roman, der sowohl Jugendliche als auch Erwachsene anspricht.
Petra Willenweber kehrt zurück und es kommen auch andere bewährte Regisseurinnen wieder zum Zuge in dieser Spielzeit.
Genau, ich freue mich sehr, dass Sarah Speiser und Eva Butzki, ist inzwischen sehr bekannt hier durch Nach vorne nach Süden, durch Jetzt Geschichte eines Nein, dass die beiden wiederkommen. Und die machen einen richtig großen Abenteuerstoff, nämlich Siri und die Eismeerpiraten, den wir auch in großer Besetzung mit 6 Menschen umsetzen. Und es ist eine Geschichte von Frida Nilsson, die mit Astrid Lindgren verglichen wird, eine zeitgenössische Autorin aus Schweden. Und es ist sozusagen für die etwas älteren Kinder und natürlich aber auch für alle. Also es ist ein bisschen eine düstere Abenteuergeschichte, spielt im Eismeer. Und was Frida Nilsson wirklich wunderbar schafft, ist ähnlich wie Astrid Lindgren Realität und Fiktion zu verschmelzen. Also allen, was man da begegnet, ist eine wunderbare Abenteuergeschichte. Aber es geht um so Fragen wie Verantwortung, wie gehen wir mit Tieren um, wie gehen wir miteinander um. Wovor scheuen sich auch erwachsene Menschen? Aber Siri hat den Mut, eben es anzugehen, hat den Mut, sich diesem Piratenkapitän zu stellen. Und ich finde den Satz so schön. Ja, wenn alle sagen, gegen den kommt man eh nicht an, dann habe ich kleines Mädchen genauso viel oder wenig Chancen wie andere. Also versuche ich es einfach.
Du wirst einige Inszenierungen machen in dieser Spielzeit. Patterson hast du eingangs angesprochen. Also ihr übernehmt, ihr macht eine Übernahme der alten Produktion, aber es wird auch einen neuen Patterson geben unter deiner Regie. Welchen erleben wir da?
Ja, das wird die Geschichte sein, Findus und der Hahn im Korb. Also wo letztes Mal Findus neu auf dem Hof war, kommt jetzt neu ein Hahn. Und Findus muss jetzt eben damit umgehen, nicht mehr so im Mittelpunkt zu stehen. Die Hühner wollen nicht mehr mit Findus spielen, sondern laufen lieber dem Hahn hinterher. Dazu kräht er auch noch unerträglich laut und man weiß jetzt nicht so richtig, wie man ihn stoppen kann. Eigentlich liegt sie auch in seiner Natur. Ja, und die Kämpfe, die Findus da mit sich selber ausmacht, mit Patterson ausmacht, wie kann man den Hahn wieder wegkriegen oder wie kann man ihn ruhig kriegen? Darum dreht sich die Geschichte und wir machen das, weil es beim Publikum natürlich sehr gut angekommen ist, unser erster Teil. Aber wir hatten im Team auch so wahnsinnig viel Lust, noch eine Fortsetzung zu machen, weil die haben auch immer noch so wahnsinnig viel Spaß, das zu spielen. Wir machen es auch wieder mit Figurentheater und diese Mischung jetzt weiter zu spinnen, da ja, freuen wir uns alle sehr drauf.
Und ein letztes Stück möchte ich mit dir noch ansprechen, von Jens Raschke stammtes Schlafen Fische. Das ist im Februar die 3. Premiere der Saison mit einem wichtigen, aber auch schwierigen Thema, dem Tod. In welcher Weise wird das darin aufbereitet?
Das ist die 10-jährige Jette, deren 6-jähriger Bruder gestorben ist vor einem Jahr, zu dem Zeitpunkt, wo das Stück einsetzt. Der hatte Leukämie vermutlich, es wird nie ganz klar ausgesprochen. Also sie berichtet darin sozusagen über die Zeit seiner Krankheit. Er war sein Leben lang eigentlich nie wirklich gesund, wie es ihr damit ging, wie es den Eltern damit ging, wie dann die Phase des Sterbens, der Trauer war und jetzt eben, wie es ihr ein Jahr danach geht. Und wie so oft, wenn man über das Thema Tod nachdenkt und redet, merkt man irgendwann, eigentlich habe ich mich viel mehr damit beschäftigt, was Leben ausmacht. Und in diesem Sinne ist das ein wahnsinnig lebensbejahendes Stück und man merkt eben, Tod und Leben gehören zusammen. Es ist nicht einfach, es ist für Kinder nicht einfach, es ist für Eltern nicht einfach, aber es gehört zusammen. Man muss halt nur Wege aufzeigen, Hilfen anbieten, Gesprächsmöglichkeiten anbieten und das wollen wir mit diesem Stück tun. Wir haben auch Thementage dazu und Kooperationspartner. Wir haben 2 Hospizstellen in Heilbronn schon, die sich riesig gefreut haben, damit im Boot zu sein. Und ich glaube, das wird auch eine sehr schöne, bestimmt auch traurige, aber schöne Arbeit fürs Team.
Und das, was du sagst mit Kooperation, mit Nachbereitungen, mit Gesprächen, das gilt ja für alle Produktionen in der Box. Das macht ihr eigentlich regelmäßig, dass ihr eben euer Publikum da auch begleitet und einbezieht, ne?
das ist so das Gefühl, es lohnt sich unsere Arbeit und es lohnt sich auch, dieses Rundum-Programm anzubieten, soweit die Kapazitäten es denn hergeben. Und gerade Geschichte eines Nein ist so ein Beispiel dafür, dass junge Menschen reinkommen, die wirklich überhaupt nicht theateraffin sind und man aber merkt, man kann sie mitnehmen, sie lassen sich drauf ein und sie gehen bereicherter raus, selbst wenn man vielleicht gar nicht so groß drüber spricht, natürlich ist immer noch besser drüber zu sprechen. Und insofern habe ich so das Gefühl, es hat immer ja gerade so gesagt, ach, die Jugend heute und kann man eh nicht erreichen und so. Doch kann man, man muss ihnen nur Möglichkeiten und Chancen auch bieten. Sie einfach nur durch eine Vorstellung zu schleusen, sage ich mal ganz banal, ist nicht der Weg. Man muss sich schon ein bisschen mehr Zeit nehmen, in Austausch zu gehen, auch über die Lehrkräfte. Wir haben wunderbare Lehrkräfte, wunderbare engagierte Lehrkräfte, mit denen wir kooperieren. Und dann hat man gemeinsam schöne Erlebnisse.
Theater vor allem auch für die junge Generation, für das Publikum von heute und für morgen. Und damit sind wir erst einmal wieder beim Großen Haus und einer wichtigen Produktion für wirklich alle Generationen. Dramaturgin Christine Herter wird für ein ganz wichtiges Highlight der kommenden Spielzeit verantwortlich sein, nämlich fürs Familienstück. Und das erscheint uns irgendwie bekannt und vertraut. Das ist der gestiefelte Kater. Der stand bereits in der Spielzeit 2011-2012 auf dem Programm. Aber ich glaube, mittlerweile ist ja eine neue Generation herangewachsen. Was macht dieses Stück für dich aus?
Na, es ist eine zeitlose Geschichte. Es geht um den Kater, der quasi versucht, eigentlich zwei Ebenen zu versöhnen, nämlich so den übel mitgespielten Müllersburschen, der auch noch um sein Erbe betrogen ist und der einfach nichts mehr hat. Und dieses Königshaus, was eigentlich die oberste Schicht im Reich sein sollte, die aber auch pleite ist und wo auch nichts mehr so richtig funktioniert. Und dieser Kater wirkt eben so ein bisschen als Bindeglied, macht das aber auch mit sehr viel Trickserei und sehr viel Witz. Und das ist einfach wunderschön, dem zuzuschauen. Es ist sehr lustig und es ist eine gute Fassung, die sehr viel Sprachmacht drin hat. Und das auch für ein junges Publikum ist einfach toll.
Regie führt Martin Philipp und die Ausstattung, da hat man direkt Bilder vor Augen, wenn man weiß, dass sie wieder von dem wunderbaren Toto umgesetzt wird. Ich möchte mit dir auch über ein geplantes Musical sprechen. Am 14. März kommt David Bowies Lazarus auf die Bühne, The Man Who Fell to Earth. In der Regie von Thomas Winter, worum dreht sich das?
Lazarus ist eigentlich die Fortsetzung von dem Film The Man Who Fell to Earth, was wiederum auf einem Roman von Walter Tevis beruht. Und es geht um einen Außerirdischen, der eigentlich auf die Erde gekommen ist, um für seinen Heimatplaneten wichtige Ressourcen zu besorgen und der dann aber hier mehr oder weniger strandet. Er erreicht sein Ziel nicht, dem ist das hier alles ein bisschen zu viel. Also der kann sich hier gut einrichten, aber er erreicht halt sein Ziel nicht und er strandet auch so emotional und er strandet so intellektuell irgendwo in dieser noch nicht so zivilisierten Gesellschaft und man erlebt ihn bei Lazarus eigentlich so als ja, den Wiedergänger, der immer noch lebt und der immer noch auf dieser Erde ist und immer noch die gleichen Probleme hat und versucht, alles in Gin zu ertrinken. Und dann aber immer wieder auch von den Menschen, die ihn nicht in Ruhe lassen können, auch wieder aus der Lethargie gerissen wird und mit denen verhandeln muss. Und das passiert eben alles über diese David Bowie-Lieder. Seine Musik prägt das Geschehen. Das ist so der Kern auch des Ganzen. Das ist so Life on Mars. Man möchte lieber auf dem Mars leben, weil die menschliche Gesellschaft manchmal einfach ganz furchtbar ist oder man träumt einfach von einer Berührung oder davon, Helden zu sein.
Last not least möchte ich auch mit dir einen kurzen Blick ins Komödienhaus werfen. Schauen wir mal auf Rent a Friend von Volker Brabant. Autor und Regisseur in einem, so steht es im Programm. Ein Freund zum Ausleihen?
In dem Fall sogar ein Verlobter zum Ausleihen, was natürlich von der Aussage her schon wunderbar ist, weil man beschäftigt ein Dienstleistungsunternehmen, um jemanden einzustellen, der seinen Verlobten mimt für einen Abend. Und so ein Verlobter ist ja eigentlich was man für sein Leben und sein Privatleben haben möchte und dass das eben so auf diesen Dienstleistungssektor ausgebucht wird, um die Oberfläche zu bewahren und um ein perfektes Privatleben zu simulieren. Da es passieren wunderschöne Verwicklungen und Missverständnisse und es wird sehr viel an Oberflächen gekratzt. Und das ist sehr lustig aus der Situation heraus und es könnte aber auch ein bisschen berührend hinten raus werden und ja.
Vielleicht kannst du uns auch ein bisschen was zu den Andrew Sisters erzählen. Sie werden in Form eines Gastspiels auftreten. Da erleben wir was? Jazz, Swing, Pop, alles dabei?
Ich finde die Andrew Sisters total faszinierend, weil die ja so eine Girlgroup der 30er bis 60er Jahre waren, die auch gerade während dem Zweiten Weltkrieg eben für die Amerikaner sehr wichtig waren, weil die so die Stimmung hochgehalten haben und das wird fantastisch, weil man kennt die Lieder, auch wenn man jetzt die nicht sofort mit den Andrew Sisters verbinden würde, kennt man einfach diese Songs. Und die haben einfach bei mir Bist du schön gesungen, was aus, so aus dem Jiddischen kommt. Und das aber gleichzeitig in einer Situation des Zweiten Weltkriegs. Ich freue mich sehr drauf und es wird sicher ganz toll, auch fürs Auge, fürs Ohr und fürs Herz.
Im Komödienhaus steht mit der französischen Komödie Die lieben Eltern noch ein bittersüßes Stück auf dem Programm, bei dem es ums Erben und die damit verbundenen Tücken geht. Regie Jens Kerbel. Und Gustav Rueb inszeniert die britische Komödie Eine Mordsfreundin. Überdreht, abgründig, aus einer Urlaubsbekanntschaft ergeben sich gewisse Verbindlichkeiten. Viel schwarzer, britischer Humor ist da im Spiel. Wenn wir schon jetzt beim tollen englischen Humor sind, dann möchte ich mit Schauspielleiterin und Dramaturgin Sophie Püschel jetzt auch gleich über die Komödie Mord auf Schloss Haversham sprechen. The Play That Goes Wrong. Das ist ein Stück von Henry Lewis, Jonathan Sayer und Henry Shields. Es hat Ende November im Großen Haus Premiere, also nicht im Komödienhaus. Es ist eine Riesenshow. Ist es deshalb auf der großen Bühne?
Ja, denn diese Komödie fährt auch wirklich mit großer Raffinesse technische Tricks auf, denn in dieser britischen Komödie versucht eine Laientheatergruppe sehr ambitioniert ein Kriminalstück auf die Bühne zu bringen, aber leider läuft wirklich nichts nach Plan. Der Untertitel dieses Stückes ist nämlich Programm, The Play That Goes Wrong ist dieser Untertitel und in diesem Stück läuft wirklich alles schief, was nur schief gehen kann. Wir erleben Schauspieler, die Texthänger haben, Requisiten, die nicht mehr auffindbar sind, Türen, die sich aus unerfindlichen Gründen nicht öffnen, Bühnenelemente, die herabstürzen und diese Laientheatergruppe versucht, sich aber nichts anmerken zu lassen und dieses Stück trotzdem über die Bühne zu bringen und das passiert eben mit großer Lust, dieses Chaos zu überspielen und das eben mit sehr viel schwarzem britischem Humor erzählt.
Regie Roland Riebeling, das verspricht ein Riesenspaß zu werden. Lass uns weiter über eine andere spannende Produktion für das Große Haus sprechen. Premiere am 24. Januar, ganz was anderes. Karl Kraus' Satire, Die letzten Tage der Menschheit. Das ist ein Antikriegsdrama, ein Theatermonument und gleichzeitig brandaktuell. Georg Schmiedleitner erarbeitet dafür ja eine besondere Spielfassung.
Ja, es ist tatsächlich ein monumentales Werk. Ursprünglich oder im Original sind es tatsächlich 220 Szenen, über 500 Figuren. Und Karl Kraus zeichnet hier wirklich das Panorama des Ersten Weltkrieges, aber nicht die Schrecken des Ersten Weltkrieges selbst an der Front stehen im Zentrum, sondern er wirft einen Blick ins Hinterland, quasi in die Kulissen, in das Getriebe und zeigt auf, welche Mechanismen hier greifen, die diesen Krieg erst möglich gemacht haben, die diesen Krieg aber auch am Leben erhalten und untersucht zum einen auch die Verantwortungslosigkeit der politischen Entscheidungsträger und der Militärs, zeigt aber auch, wie gedankenlos sich zum Teil die Presse zum willfährigen Helfer von Kriegspropaganda macht und wie auch Bevölkerung sich von dieser Kriegsbegeisterung, einer blinden Kriegsbegeisterung anstecken lässt. Und diese Gemengelage versucht er auf eine sehr satirische Art und Weise einzufangen, indem er, und das ist wirklich auch ein Clou dieses Stückes, mit Originaldokumenten arbeitet. Also wir bekommen auch wirklich einen Eindruck von dem Zeitgeschehen. Es sind Original-Zeitungsberichte, Gespräche, die er dokumentiert hat, zu einem großen Teil, aber auch eigene literarische Texte sind eingeflossen. Und auf den ersten Augenblick mag es vielleicht irritierend klingen, dass es eine Satire ist, aber es ist, glaube ich, genau dieses Mittel, was notwendig ist, um den Wahnsinn und Irrsinn dieser Mechanismen, die hier greifen, sichtbar zu machen. Seine große Sorge, die sich ja leider auch bewahrheitet hat, war, dass schnell nach dem Krieg vergessen wird, wie es überhaupt zu diesem Krieg gekommen ist. Durch diese auch Geschichtsvergessenheit und Geschichtsklitterung letztendlich der nächste Krieg und die nächsten Katastrophen in gewisser Weise schon vorgezeichnet sind.
Als Dramaturgin wirst du auch zuständig sein für Das perfekte Geheimnis von Paolo Genovese im Komödienhaus. Regie Thomas Goritzky. Am 8. Mai 2026 ist die Premiere eingeplant. Da erleben wir einen Abend unter Freunden, der aber irgendwie aus dem Ruder läuft, oder?
Genau, eigentlich haben sich die 7 Freunde verabredet zu einem schönen gemeinsamen Abendessen und kommen dann auf die Idee, den Abend mit einem Gesellschaftsspiel noch ein wenig anzureichern. Und dieses Spiel beginnt eigentlich ganz harmlos. Die Idee ist, jeder legt sein Handy offen auf den Tisch und jede eingehende Nachricht muss für die Gruppe öffentlich vorgelesen werden. Und jeder eingehende Anruf muss laut gestellt werden, damit alle mithören können. Und alle steigen bereitwillig in dieses Spiel ein, aber im Laufe dieses Abends werden dann Geheimnisse, wie das Stück schon verrät, treten zutage, die den Blick auf den jeweils anderen am Schluss deutlich nochmal verändern.
Ganz maßgeblich verantwortlich bist du für das Programm im Salon 3. Das ist ja mittlerweile wirklich sehr gut nachgefragt und wird sehr gut angenommen. Ihr plant etliche Wiederaufnahmen von erfolgreichen Programmen, aber auch spannende neue Produktionen. Zum Start gibt es zum Beispiel ein Wunschkonzert.
Genau, also bei diesem Liederabend hatte das Publikum die Möglichkeit, das Programm selbst mitzugestalten, indem sie Liedwünsche und persönliche Anekdoten und Geschichten zum entsprechenden Lied eingesendet haben. Aus allen Musikgenres mit einer großen Bandbreite von Pop, Schlager, Rock. Und wir sind sehr gespannt, stecken in den Proben, in der Erarbeitung, daraus dann ein buntes musikalisches Programm zusammenzustricken. Die musikalische Leitung hat Johannes Zimmermann inne und die beiden Schauspielerinnen und Schauspieler, die durch diesen Abend führen und auch singen werden, sind Lennart Olafsson und Lisanne Hirzel. Es wird an diesem Abend aber auch noch kleinere Überraschungen geben, auch für das Publikum. Die einzelnen Vorstellungen werden auch immer ein bisschen variieren. Und für alle, die Musikwünsche eingesendet haben, ist auch ein bisschen das Ganze ein Glücksspiel, ob das eigene Lied es in den Abend geschafft hat oder nicht. Aber davon lebt das Ganze auch ein bisschen.
Dann gibt es im Salon 3 noch einen Monolog, All das Schöne. Das ist ein Stück des britischen Dramatikers Duncan Macmillan, das in Zusammenarbeit mit dem Stand-up-Comedian Johnny Donahoe entstanden ist. Das ist ein komisches Stück über Depression. Wie geht das?
Ja, das ist tatsächlich ein ganz besonderer Wurf, wie ich finde, ein Monolog, in dem die Hauptfigur das Publikum mitnimmt in einer Rückblende, wie es ist, aufzuwachsen mit einer Mutter, die an Depressionen leidet. Und die Hauptfigur erlebt als 7-Jähriger zum ersten Mal einen Suizidversuch der Mutter und entscheidet als Kind, die Mutter davon zu überzeugen, wie schön, wie wunderbar das Leben sein kann und beginnt, eine Liste zu führen mit all dem Schönen, was das Leben ausmacht. Und im Laufe seines Lebens wird diese Liste immer länger und die Liste wird letztendlich auch ein bisschen zum Spiegel seines eigenen Lebens. Sie verändert sich natürlich auch mit dem Erwachsenwerden. Man wirft ja dann als Erwachsener nochmal einen anderen Blick auf das Leben als Kind. Und das auf eine unglaublich humorvolle trotzdem und auch unsentimentale Weise, dieser Blick auf die Schönheit des Lebens mit all ihrer Tragik, das schafft dieser Monolog, der wirklich auch im engen Austausch mit dem Publikum funktioniert.
Die dritte neue Produktion für den Salon 3 trägt den Titel Ich, Akira, Monologstück für einen Hund mit einer Frage. Das stammt aus der Feder von Noel Häseling und Leo Meyer. Und Akira, das ist der Hund des rechten Verschwörungsideologen Attila Hildmann.
Der Clou des Stückes ist, dass die beiden Autoren der Frage nachgehen, wie begegnet man der schleichenden Radikalisierung einer nahestehenden Person und wie gelingt es, ins Gespräch zu kommen oder überhaupt im Gespräch zu bleiben, wenn man scheinbar zum Gegenüber eigentlich nicht mehr durchdringen kann. Und der besondere Kniff, wie ich finde, an diesem Monolog ist, dass sie diese Frage an einen Hund übertragen. Deshalb ist das Ganze auch etwas skurril und sehr humorvoll erzählt. Und dieser Hund ist der Husky, wie schon erwähnt, von Attila Hildmann, der einer breiten Öffentlichkeit als Autor von veganen Kochbüchern bekannt sein dürfte, aber eben in den letzten Jahren auch Schlagzeilen gemacht hat als
rechter Verschwörungsideologe. Und dieser Hund Akira ist in einem Dilemma, in einem Gewissenskonflikt, dass er zum einen sein Herrchen Attila Hildmann liebt und gleichzeitig aber spürt, dass sein Gedankengut im krassen Kontrast steht zu den eigenen moralischen Ansprüchen des Hundes. Seine Frage ist eben, welche Handlungsoption habe ich als Hund, hier Einhalt zu gebieten? Und dieser Frage geht der Hund an diesem Abend auf sehr, wie erwähnt, humorvolle Weise gemeinsam mit dem Publikum nach, um herauszufinden, wie kann es gelingen, hier noch einmal das Ruder herumzureißen und das Herrchen vielleicht auch zu stoppen.
Einen besonderen Gast möchte ich hier noch kurz vorstellen, der auf speziellen Wunsch des Intendanten Axel Vornam seinen Weg nach Heilbronn findet.
Der Schriftsteller, Übersetzer und Essayist Christoph Hein wird zu Gast sein. Was verbindet dich mit ihm?
Also Christoph Hein und ich, wir kennen uns seit über 40 Jahren mittlerweile. Ich habe damals noch als Student am BAT in Berlin eine Inszenierung gemacht, die wahre Geschichte des Akku. Gleichzeitig wurde die Uraufführung vorbereitet am Deutschen Theater. Parallel, also es hat da Alexander Lang inszeniert und wir haben ihn eingeladen, bei uns nochmal vorbeizuschauen. Also ich habe es mit Studenten von der 1 Busch gemacht und er hat das gesehen und sagte, das ist toll, das ist was ganz anderes, was ihr macht, als am Deutschen Theater. Und dadurch ergab sich dann so ein Kontakt und der ist nie abgerissen. Also wir haben ja da auch miteinander korrespondiert, als ich hier die Bühnenfassungen für in seiner frühen Kindheit einen Garten gemacht haben. Da haben wir dann sehr viel Kontakt gehabt und Austausch gehabt. Und das hat sich über die Jahre so fortgesetzt. Und ich habe schon immer seine Stücke und seine Romane unglaublich wertgeschätzt.
Es haben sich auch etliche Kooperationen mit Theatern bewährt. Und es gibt ja Theater, die immer wieder mit ihren Gastspielen hierher kommen. Das wird auch in der nächsten Spielzeit nochmal so sein.
Naja, wir haben auch verschiedene Partner gehabt in den letzten 18 Jahren, also ganz unterschiedlicher Art. Also wir hatten Oldenburg hier, wir haben mit Osnabrück zusammengearbeitet, mit Kaiserslautern, mit Hannover, mit Magdeburg, mit Leipzig, mit dem Gärtnerplatztheater, mit Ulm, mit Augsburg und, also auch mit Wiesbaden, Mannheim, Karlsruhe, Freiburg hatten wir. Also eine Menge an Theatern, mit denen wir zusammengearbeitet haben, um unser Repertoire, das wir eigentlich selber haben, also Schauspiel durch Musiktheater und Tanztheaterinszenierung zu ergänzen. Und über die Zeit oder über die Jahre sind dann auch engere Partnerschaften entstanden, wo wir mit bestimmten Theatern immer wieder zusammengearbeitet haben.
Mittlerweile bespielt das Theater Heilbronn ja 4 Spielstätten und es gibt eine ganze Reihe von Festivals, die sich im Jahresverlauf etabliert haben. Tanz Heilbronn zum Beispiel. Das wird es auch in der nächsten Spielzeit nochmal geben.
Also wir haben ja in den vergangenen Jahren, also von Jahr zu Jahr, das Programm weiterentwickelt. Auch was Festivals anbelangt, begonnen haben wir mit Tanz Heilbronn. Das wird es auch im Jahr 2026 nochmal geben, im Juni dann. Ich bin selber auch ein bisschen unterwegs gewesen, habe mir ein paar internationale Kompanien angesehen, von denen wir auch welche einladen. Canan Erik ist jetzt auch auf Recherche und sucht und guckt und wird sicherlich auch fündig werden. Und wir werden, glaube ich, also auch 26 ein tolles, fantastisches Programm haben.
Also viel Etabliertes, dem Publikum auch Vertrautes in dieser letzten Spielzeit. Im Juli 2026 wird es dann übrigens ein großes Abschiedsfest geben. Und bis dahin, so formuliert es Chefdramaturgin Miriam Meuser,
es wird wahrscheinlich ein paar, zumindest an diesem Haus, letzte Male von Zusammenarbeit geben, was natürlich auch für uns intern immer einen wehmütigen Aspekt hat, auch auf eine Art und Weise. Auf der anderen Seite sind es ja zum Teil sehr etablierte Zusammenarbeiten, da ist viel Vertrauen da. Da entstehen dann eben auch immer besonders schöne Ergebnisse, kann ich nur für meinen Teil so sagen. Ich arbeite unheimlich gerne mit Jens Kerbel zusammen. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit Elias Perich zusammen. Es gibt eine schon langjährige Zusammenarbeit zwischen Sophie Püschel und Georg Schmiedleitner. Und all das können wir jetzt noch mal realisieren in der letzten Spielzeit.
Die Spielzeit 2025-26 am Theater Heilbronn. In diesem Podcast quasi schon einmal im Zeitraffer präsentiert. Damit verabschiedet sich die Hörbühne in die Sommerpause. Bleiben Sie uns gewogen und machen Sie es gut. Ihre Katja Schlonski.